Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Eine heikle Geldtransaktion, ja oder nein? Eine moralische Verfehlung oder doch mehr? Eine private Geldtransaktion des Nationalbankpräsidenten beschäftigt die Öffentlichkeit. Die Aufregung ist ein Hinweis dafür, in welchem Maße öffentliche Ämter heute nach moralischen Kriterien bewertet werden. Aber die Affäre zeigt auch auf, wie brüchig das Vertrauen in öffentliche Personen, in öffentliche Institutionen allgemein geworden ist. Das helvetische Malaise, das der Staatsrechtler Max Imboden bereits 1964 diagnostiziert hat, ist präsenter denn je. Warum? Darüber diskutiert Christoph Keller mit dem Historiker Georg Kreis und dem politischen Philosophen Frossi Schönewall.
Georg Kreis, Sie haben sich als Historiker, auch als langjähriger Leiter des Europa-Instituts und als langjähriger Präsident der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus viel mit der Schweiz beschäftigt und Sie haben vor kurzem ein Buch herausgegeben unter dem Titel «Das helvetische Malaise». Das ist ein Rückgriff auf dieses schon fast legendäre Buch von Max Imboden aus dem Jahr 1964, aus dem er eine sehr düstere Diagnose der Schweiz stellt. Georg Kreis, stehen wir heute wieder, wenn wir die Affäre Hildebrand uns anschauen, vor einem helvetischen Malaise?
Ich muss vorweg sagen, dass ich das Buch vor allem aus Neugierde gemacht habe, nicht in der Meinung, a priori Meinung, dass wir jetzt dort genau das wiederfinden, was uns heute interessiert. Aber bekanntlich kann man ja im Vergleich auch Dinge entdecken. Und wenn jetzt Imboden von Malaise gesprochen hat, dann meint er ja da diese Mittellage zwischen Zuversicht und Zweifel. Und ich meine eigentlich, dass wir das heute überhaupt nicht haben. Wir sind ja eine Empörungsgesellschaft, die immer ad hoc über tatsächliche oder vermeintliche Skandale sich aufregt. Und das ist, mag aus einem Malaise hervorgehen, aber es ist eigentlich nicht das, was Imboden gemeint hat. Denn Imboden hat ja eigentlich wachrütteln wollen in einer der Schlaf des Gerechten hat er stören wollen in der Schweiz und heute werden wir permanent gestört.
Francis Schönewald, Sie sind Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich. Sie haben viel zum Thema Bürgerschaft und Demokratie publiziert. Eine Empörungsgesellschaft, sagte Georg Kreis, manifestiere sich da in diesem Fall. Hildebrand, aus Ihrer Sicht, ist es Empörung oder welche andere zentralen Fragen der Demokratie werden hier an diesem Fall Hildebrand denn eigentlich abgehandelt?
Ja, ich glaube, es ist mehr als nur eine momentane Empörung, die man wieder abtun kann als Ad-hoc-Ereignis. Es geht, glaube ich, schon um Grundsätzlicheres. Es geht um das Vertrauen in Institutionen. Und es geht um das Vertrauen in Persönlichkeiten, die in diesen Institutionen hohe Ämter wahrnehmen. Institutionen sind soziale Konstrukte. Es gibt sie nur, insofern wir daran glauben, insofern wir sie unterstützen, insofern Bürgerinnen und Bürger daran teilnehmen und sie aufrechterhalten wollen. Und wenn dieses Vertrauen verloren geht oder angeknackt ist, dann geht es eben an die Fundamente unseres Gemeinwesens.
Und was sind die Fundamente unseres Gemeinwesens, Francis Schönewall, als politischer Philosoph?
Also das Fundament unseres Gemeinwesens ist so ein Basiskonsens darüber, wie wir zusammenleben wollen, welche Institutionen wir haben wollen, was ein gerechtes Zusammenleben ist, welchen Menschen was zusteht, wie wir mit den Schwächsten umgehen, wie wir mit den Stärksten umgehen. Diese Dinge, dieser Basiskonsens, das ist das Fundament. Und das steht, vielleicht steht das zur Debatte, vielleicht ist das auch der Grund, weshalb die Wellen so hochgehen.
Georg Kreis, stimmen Sie dem zu?
Ja, ich habe mir dann einfach überlegt, wo konkretisiert sich dieser Basiskonsens und theoretisch müsste oder könnte er sich ja in der Verfassung und in der Verfasstheit unseres Landes konkretisieren, wobei da einfach zwei Dinge, die mit ähnlichen Namen bezeichnet sind, parallel nebeneinander liegen. Die Verfasstheit von uns selber und sind wir in einer guten geistigen, gesundheitlichen etc. Verfassung und dann daneben diese gute Verfassung, die ja ad hoc vielleicht einmal aufgerufen wird, aber die man mindestens auch nicht auswendig kann und auch nicht können muss, aber die eigentlich auch ein Kochbuch ist, das wie ein Selbstbedienungsladen zum Teil benutzt wird oder dann wieder ergänzt wird, ohne dass die Gesamtheit, und das wäre ja das Wesentliche von Verfassung, dass da alle Teile miteinander einigermaßen abgestimmt sind und wir haben ein Ad-hoc-Verhältnis zu dieser Verfassung.
Ein Ad-hoc-Verhältnis vielleicht auch zu den Werten, auf denen dieses Grundrecht, diese Verfassung beruht. Vielleicht, wenn wir diesen Fall Hildebrand noch ein bisschen in ihrer historischen Dimension zurückbuchstabieren. Vor ein paar Monaten fanden ja die eidgenössischen Wahlen statt. Rundherum wurde die Demokratie beschwört, auch mit viel Spektakel. Radio und Fernsehen war präsenter denn je. Ein paar Monate später tritt einer der Exponenten jener Partei an, die am vehementesten für die Bewahrung des Bankgeheimnisses eintritt, nämlich Christoph Blocher. Der tritt an, um den Nationalbankpräsidenten, ich sage es jetzt mal neutral, zu kritisieren. Und zwar unter Verwendung von Unterlagen, die unter Verletzung dieses Bankgeheimnisses ans Tageslicht kamen. Wie glaubwürdig, Francis Genéval, ist so etwas?
Ja, genau, das habe ich gemeint, auch mit diesen Statuspersönlichkeiten. Da ist eben nicht nur Philipp Hildebrand im Spiel, sondern die Gegenpartei ebenso, also Christoph Blocher, der eben monatelang sich, gelinde gesagt, einer Schlaumeierei hingegeben hat in Bezug auf seine Besitzverhältnisse bei der BAZ. Er hat, man könnte sagen, Dinge gesagt, die nahe bei der Lüge liegen, oder? Und weshalb soll man ihm jetzt glauben? Weshalb soll man jetzt darauf vertrauen können, dass er redlich handelt, dass er nur die Wahrheit im Blick hat, dass es ihm nur um das Gut des Landes geht, dass er nicht strategisch für seine einzelnen Interessen handelt? Gerade jetzt, eben wie Sie gesagt haben, doch in einer Affäre, wo eklatant mal das Recht eigentlich gebrochen wurde. Von wem genau ist auch noch nicht klar, welche Motivation dahinter stehen. Wurden diese Informanten angeheuert oder haben sie aus Eigeninitiative gehandelt? Diese Dinge wissen wir alle nicht. Da sind immer noch, also da ist dicker Nebel. Und das zehrt am Vertrauen. Es geht nicht nur um die Nationalbank.
Korrumpiert eine solche Geschichte das Vertrauen des Bürgers in den Staat?
Es kann, also das ist natürlich eine rhetorische Frage. Ich glaube, das ist klar, oder? Dass hier diejenigen bestätigt werden, die vielleicht fundamental Opposition gegen den Staat, gegen die Institutionen hegen. Und deshalb finde ich es auch etwas schade, dass die kritischen Stimmen jetzt vor allem wieder nur von der SVP kommen, oder? Und das bürgerliche Lager sich in der politischen Korrektheit begibt und sagen, ja, er hat falsch gehandelt, er hat das richtig gestellt und jetzt soll man wieder zur Tagesordnung übergehen. Und jetzt überlässt man wieder die kritische spitze Stimme der SVP und das halte ich eigentlich für falsch. Ich finde, man muss doch einfach sagen, dass hier moralisch eben zweifelhaft gehandelt wurde von einem hohen Amt aus und das sollte nicht nur der SVP dann überlassen werden, das wieder zurechtzubiegen. Also ich finde, da sollten sich alle Bürgerinnen und Bürger an diesem kritischen Diskurs beteiligen, oder? Und auch alle Parteien.
Wir sind in einer unglücklichen Situation. Ich weiß gar nicht, wie man es überhaupt recht machen kann. Also man könnte jetzt, was gesagt worden ist, auch vielleicht falsch verstehen und dass man dann sagt, einzig um der einen Partei nicht die Kritik zu überlassen, sollen doch gefälligst die anderen auch kritisieren. Und das wäre ja überhaupt kein Argument. Sondern man muss kritisieren in der Sache selber, weil es nötig ist. Aber das permanente Streiten um Aufmerksamkeit, das nicht dem anderen, das eigentlich so die Starrenrolle zu überlassen in Bezug auf das Bedienen von Erwartungen und Bedürfnissen der sogenannten Basis, das ist meines Erachtens das Problem, dass hier eigentlich ein Überschuss sogar an falschem Interesse vorhanden ist. Und Vertrauen finde ich schon gut, und das ist ja permanente Größe, die dauert, die andauert, während man dann eigentlich von einer, ich sag's noch einmal, von einer Empörung zur anderen getrieben wird. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man sich noch etwas länger mit Hildebrand beschäftigt. Aber schon übermorgen werden andere Hildebrands uns serviert. Und ich muss noch etwas doch sagen, wenn ich darf, zu dem
Widerspruch. Darf ich vielleicht doch hier einhaken, ja. Georg Reis, weil das ja interessant ist. Wird denn hier Ihrer Meinung nach am Fall Hildebrand so etwas wie öffentliche Moral exemplifiziert? Und haben wir es hier zu tun mit einer Art von symbolischer Politik, wo, ich sage es jetzt mal zugespitzt, vielleicht gerade in Abwesenheit einer klaren gesellschaftlichen Moral versucht wird, an einer Person moralische Fragen abzuhandeln?
Ich meine, das sei durchaus der Fall. Und die politische Korrektness, die dahinter steht, ist eigentlich ein Moralisieren, um moralisch dazustehen. Und das mir geht das zu wenig weit. Ich habe wirklich den Eindruck, man muss hier Erwartungen der großen Arena, der Medienöffentlichkeit bedienen. Und es ist, Sie haben es gesagt, auch das Öffentliche und das Private gerät da stark durcheinander.
Das Öffentliche und das Private und die Moral, Francis Schönewall. Moral ist ja heute kein eindeutig fassbares Ding mehr. Und so etwas wie eine etwas quecksilbrige, vage Kategorie.
Ja, das war es natürlich nie. Ich glaube, Moral war immer umstritten. Es gibt die Ethik der Politik und es gibt die Politik der Ethik, oder? Das ist klar. Aber noch einmal, oder hier in diesem Fall geht es schon um etwas, was man etwas konkreter behaften kann. Wenn jetzt es um irgendeine sexuelle Affäre ginge eines hohen Würdenträgers, würde ich sagen, da wird etwas vermischt. Aber es geht um ein Devisengeschäft des höchsten Währungshüters. Also, und da geht es um die Unabhängigkeit der Institution. Das ist nicht einfach eine diffuse moralische Frage. Und ich sehe einen Konsens, einen breiten Konsens bei vielen Kommentatoren und Kommentatorinnen darüber, dass wer Währungs-, also Kursmacher ist, Geschichtsmacher in dem Sinne, sei, und quasi eben die Folgen absehen kann, die Finger lassen sollte von sämtlichen Börsengeschäften. Das, weil das ein Interessenkonflikt ist. Und zwar ein direkter. Ja.
Also, da steckt die Forderung nach erhöhter Transparenz dahinter. Das heißt, der Währungshüter soll gewissermaßen eine Art hohe Priester sein, der sich von allem fernhält, was, ich sage es jetzt ein bisschen extrem, menschlich ist.
Es geht aber nicht nur um Transparenz, sondern es geht um eine gewisse, wir haben es vielleicht nicht direkt angesprochen, eine Art von Zölibat. Eben, also das heißt eine Enthaltsamkeit sozusagen auf Vorrat und mehr als eigentlich nötig ist, damit eben auf keinen Fall das Vertrauen verloren geht. Und da kann ich sagen, okay, das muss man machen, aber gleichzeitig kann man von den sogenannten Vertrauensträgern auch erwarten und die Forderung stellen, dass sie genau hinschauen und nicht eben per Empörung eben diesen Überschuss an Korrektheit einfach für sich beanspruchen und damit auf keinen Fall dieses Individuum einem Vorwurf ausgesetzt werden kann.
Herr Schönewald.
Also jetzt vielleicht etwas, ich stimme dem zum Teil schon zu, aber Stichwort Transparenz, oder was bedeutet das jetzt? Man ist sich einig, das Reglement der Nationalbank ist eigentlich so ein Gentleman's Agreement, das völlig unzeitgemäß ist. Jetzt wird es verschärft. Was bedeutet das? Ich stelle mir vor, ich kann mir vorstellen, dass es verlängert wird, es hat dann plötzlich 40 Seiten, oder? Und wird hochkomplex sein. Und dann sagt man, ist das jetzt transparenter? Nein, man schafft nicht Transparenz durch Reglementsflut, Gesetzesflut und Informationsflut. Das schafft keine Transparenz. Was schafft Transparenz? Das ist Reduktion auf einfache Prinzipien, die für alle unmittelbar einsichtig sind. Das schafft Transparenz. Und jetzt im Hinblick auf diese Geschichte würde ich sagen, dieses Reglement sollte eigentlich nur zwei Seiten haben, dieses neue Reglement. Entweder verbietet es sämtliche Börsengeschäfte für hohe Würdenträger der Nationalbank oder Es geht zu diesem anderen System über, wo einfach die Vermögensverwaltung dieser Leute völlig blind anderen Leuten zugeteilt wird. Diese zwei Möglichkeiten sind. So wird Transparenz geschaffen. Nicht, wenn man jetzt ein 40-seitiges, hochkomplexes Reglement macht, wo alle Devisengeschäfte und Börsengeschäfte differenziert dargestellt werden. Man weiß dann, dass das auch Umgehungsmöglichkeiten auch wieder geben wird und so weiter und so fort. Also Transparenz schaffen wir durch Rückbesinnung auf ganz einfache Prinzipien.
Und diese einfachen Prinzipien in diesem Fall heißt keine Vermischung des öffentlichen Amtes mit dem Privaten. Dahinter verbirgt sich aber auch die Annahme, dass in diesem Staat die Checks and Balances, die Kontrollen, die außenstehenden Kontrollen eben nicht mehr so gut funktionieren, dass man also das Individuum gewissermaßen zurückbinden muss und das Öffentliche und das Private ganz scharf trennen muss, weil immer unterstellt wird, dass es eine Vermischung gibt zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen.
Ja, es ist einfach auch sehr viel komplizierter geworden, nicht? Was stellen Sie sich vor? Früher waren eben die Bankinformationen auch nicht online und es brauchte keinen IT-Verantwortlichen, der noch Zugang hatte zu den Informationen. Die waren weggeschlossen im Schrank auf Papier. Vielleicht der Direktor kannte sie und noch einer mehr. Was da alles abgelaufen ist, ohne dass wir je davon erfahren haben, das wissen wir ja auch nicht, oder? Die moderne Vernetzungsgesellschaft führt eben auch dazu, dass sehr viel mehr Informationen zwielichtiger Art überhaupt hochkommen, oder? Und wir jetzt das Gefühl haben, es wäre alles schlimmer, aber ich glaube, es wird einfach viel mehr bekannt als früher.
Das heißt, wir brauchen einen Diskurs über Spielregeln.
Ja, wir brauchen einen Diskurs über den Diskurs. Und wir haben in jeder Gesellschaft das Problem, dass eigentlich unsere Diskussionen zum Teil zu hohen Teil aneinander vorbeigehen, eigentlich nicht gegenseitig die Punkte finden, in denen man dann vertieft weiter diskutieren kann. Und es geht ja bei diesen öffentlichen Auseinandersetzungen leider in einem geringen Maß wirklich um Verständigungsversuche, sondern es geht um Polemik. Und ich bin da einfach etwas pessimistischer. Ich meine schon, dass man diese Maßnahmen, die jetzt Kollege Schönewall vorgeschlagen hat, dass man die durchaus auch realisieren sollte, aber nicht mit der Hoffnung, dass man damit die Unangreifbarkeit behebt. Angreifbar ist einfach schlicht alles. Und man greift an. Und dann nach dem Motto, etwas bleibt ja wohl hängen, und dann heißt es, der wohl Umstrittene, das habe ich selber erlebt, natürlich mit dem Berger-Bericht zum Beispiel, weil man dann, wenn man etwas als umstritten bezeichnet, dann ist er eigentlich erledigt. Und da habe ich dann schon die Gegenposition, dass ich meine, man sollte dann nicht gleich umfallen und meinen, weil jetzt eben, oder Beschädigung, oder man kann ja mit dieser Art von Aggression alles kaputt machen. Und dass Umstrittenheit einmal man aushalten muss und nicht deswegen, und das wieder Appell an das große Publikum, meinen, wenn jemand umstritten sei, dass er dann eigentlich schon dubios sei. Oder eben, wie dieses Wochenblatt erklärte, gleich ein Gauner.
Das heißt, auch Leben in der Demokratie mit dem, ich sag's jetzt mal so, mit dem Makel, auch mit der Differenz, mit der vielleicht Unklarheit in Bezug auf verschiedene Sachen. Der Bedarf des Publikums geht aber in eine ganz andere Richtung. Man will so etwas wie Vorbilder, man will so etwas wie ganz klar konturierte, sehr reine, sehr, sehr moralisch unangreifbare Personen, Francis Schönewald.
Ja, also wir sind wirklich in einem sehr widersprüchlichen System. Ich kann mich dem anschließen. Ich habe übrigens gemerkt, als ich die Debatte auch online verfolgt habe, oder wenn Sie auf den Homepages sind der Medien, dann haben Sie die Ikone, wo die Affäre Hildebrand abgehandelt wird, und einen Zentimeter darunter ist die Ikone, die Sie anklicken können, um Online-Trading selber gleich zu machen, oder? Und da sieht man, wie unsere Gesellschaft tickt und wie auch die Medien ticken, oder? Einerseits der moralisierende Angriff gegen den Devisenhandel und 2 Zentimeter daneben selber, wo man dann gleich auch damit Geld verdient, die Ikone, wo alle online traden sollen, oder?
Ich weiß es nicht, ob wir das schon so auf den Punkt gebracht haben, dass Widerspruch oder Widersprüchlichkeit so etwas wie eine Grundsituation vielleicht des Lebens und der Gesellschaft ist. Wir haben vorher eigentlich auch das Verhalten von Herrn Blocher kurz angesprochen. Also mindestens von dieser Seite wird ja die Auswertung von ergaunerten Daten, sofern es in Deutschland stattfindet, heftig kritisiert, was nicht hindert, dass man dann dasselbe tut. Und da meine ich eben, dass man den Widerspruch auf den Punkt bringen muss. Aber das setzt etwas voraus, was ich als Historiker betonen muss. Es setzt ein Gedächtnis voraus. Also, dass man noch weiß, was vorgestern stattgefunden hat. Und diejenigen, die eigentlich permanent die Sache für einen Tag hochkochen, gehen davon aus, dass die Widersprüchlichkeiten nicht in dem Maße auftauchen, weil man ja schon gar nicht mehr weiß, was in der Vergangenheit stattgefunden hat.
Man will Instant-Moral, ist das so?
Das will man, und was mir auffällt, ist dieser strategische Umgang mit der Wahrheit oder die Politisierung der Wahrheit. Also es steht ja immer noch im Raum jetzt die Aussage der Weltwoche gegen die Aussage von Philipp Hildebrand zum Beispiel. Und wenn Sie schauen, wer wem glaubt, dann scheint das irgendwie eine politische Trennlinie zu sein. Also als ob die Wahrheit ein politisches Gut wäre und nicht ein darunterliegendes unabhängiges Faktum, oder?
Und man wird nie weitergehen. Also man hätte doch gerne als Laie dann schon auch das Bedürfnis, am Schluss zu wissen, was ist jetzt wahr oder was hat eine höhere einen höheren Wahrheitsanspruch. Und das entlässt man. Was aber zurückbleibt, sind die Gefühle, die Emotionen, und die sind dann eigentlich mehrheitlich nicht gut.
Was sagt denn diese Gemengelage, die wir jetzt hier an unserem Tisch und vor unseren Hörerinnen und Hörern ausbreiten, aus über das, was uns eigentlich interessiert, über die Polis, über das Staatswesen, über unsere Gesellschaft und über unsere Demokratie? Ich spüre da sehr viel von Ihren Aussagen, in vielen Ihrer Aussagen spüre ich die Manifestation von Unsicherheit, von Intransparenz, von moralischen Kategorien, die nicht mehr ganz sicher sind. Francis Schönewall, vielleicht die Frage, gibt es irgendeinen Fokus, auf den wir uns konzentrieren sollten in zukünftigen Diskussionen?
Ja, ich denke, das Stichwort Widerspruch und Wahrheit ist schon wichtig, oder? Ich glaube, die Menschen interessieren sich wirklich dafür, was ist jetzt wahr, nicht wer hält was für wahr. Und philosophisch ist das eben auch ein Malaise, wenn man sagt, jegliche Wahrheit ist sozial konstruiert, was wir für wahr halten, das hängt davon ab, was wir für einen hermeneutischen Rucksack mitbringen und so weiter und so fort. Als Philosoph würde ich sagen, nein, dahinter, was wir brauchen, ist ein neuer Realismus in Bezug auf Wahrheit, oder? Entweder ist eine Aussage wahr oder falsch, und widersprüchliche Aussagen sind nicht beide wahr und falsch zugleich. Also, und ich glaube, die Politik, das wissen wir seit Platon, ist darauf angewiesen, dass es eine rechtschaffene Wahrheitssuche gibt, oder diese sogenannten epistemischen Tugenden, also die Tugend der Wahrhaftigkeit. Und das halte ich für etwas absolut Fundamentales, auch für diesen Basiskonsens.
Ich finde das spannend, aber ich habe wirklich eine echte Frage, ob denn die Wahrheiten sich nicht aufteilen in nun leichter feststellbare Wahrheiten, die aber nicht diese hohe Bedeutung haben. Und da, wo die Wahrheit eben doch auch interpretationsbedürftig wird und relativ wird, dass wir da dann eigentlich in unsicherem Gelände uns bewegen. Ich merke das auch als Historiker, die einfachen Fakten, um es mal so zu sagen, die lassen sich leicht feststellen. Hingegen da, wo es auch auf eine Weise relevanter wird, da ist manches dann relativ.
Aber kann man nicht
auch sagen,
wie geht
da eben der Philosoph damit um?
Das in politischen Angelegenheiten oder in der Tagespolitik und auch in der im Medienalltag hat es natürlich in einem Zeitalter der doch starken Ideologisierung hat die Wahrheit einen doch schweren Stand. Wenn wir jetzt diese Aussage Weltwoche versus Aussage Hildebrand noch mal in den Fokus nehmen.
Ja, und eben genau in diesem Streit des Meisachens kann man sagen, das geht nicht nur um Interpretationen, oder? Da geht es schon auch um Fakten. Und die Frage ist, kommen wir diesen Fakten auf den Grund?
Andererseits geht es ja doch um Verknüpfung von Fakten. Das Faktum in sich ist wie eine Zahl, ist einfach nur sich selbst bestätigend. Eine Rose ist eine Rose. Aber wenn ich dann wissen will, wie die verwendet worden ist, dann kommt das nächste Faktum, dann kommt noch einmal ein Faktum. Und bei jedem Faktum kommen Verknüpfungen und diese Verknüpfungen stellen wir her. Und hier sind wir dann doch eigentlich der, mindestens der Plausibilität ausgesetzt. Und die Plausibilität hängt dann wiederum, also Glaubwürdigkeit vom Glauben wollen ab. Also das tönt jetzt etwas pessimistischer, als ich eingestellt bin.
Und dahinter stehen natürlich immer auch unsere Wertvorstellungen und unsere moralischen Ansprüche.
Also ich denke, natürlich geht es um Fakten, aber es geht um gegensätzliche Aussagen von Menschen, oder? Und die Menschen interessieren sich schon dafür, welche Politikerinnen und welche Politiker sagen eher die Wahrheit und welche lügen, oder? Also es geht nicht nur um das Faktum an sich, sondern es geht um den redlichen Umgang mit Fakten. Darum geht es eigentlich.
Aber eben dieser Umgang ist das Verknüpfen. Also die am Schluss eine Konstruktion. Und die Konstruktion muss nicht per se schlecht sein, weil sie Konstruktion ist. Wir können nicht anders als konstruieren, rekonstruieren und dekonstruieren.
Im Staat, in der Demokratie kann man solche Debatten, wie wir sie hier führen, selbstverständlich immer führen, konstruierte Wirklichkeit, konstruierte nicht konstruierte Wirklichkeit. Aber doch, es braucht so etwas wie einen Grundkonsens. Ich glaube, wir haben darüber ein paar Mal jetzt auch gesprochen. Max Imboden hat es so formuliert, 1964, er hat geschrieben, das Wort Malaise drückt eine immer weiter um sich greifende schweizerische Grundstimmung aus. Es bezeichnet eine seltsame Mittellage zwischen ungebrochener Zuversicht und nagendem Zweifel. Ich würde jetzt mal sagen, in dieser Ambivalenz drin stecken wir auch. Vielleicht die Frage an Sie zum Schluss unserer Diskussion, Georg Kreis. Was sollen wir jetzt tun mit dieser ungebrochenen Zuversicht, die wir ein Stück weit noch haben, und diesem nagenden Zweifel, der sich doch da und dort manifestiert?
Das ist alles immer eine Frage des Ausmaßes. Das tut mir leid, das tönt jetzt banal, aber ich finde, Zweifeln ist gut, aber wenn man dann wie Hamlet nur noch zweifelt, dann kann man nicht handeln und ist in einem enormen Nachteil gegenüber Menschen, die nicht über sich selber nachdenken und zutiefst überzeugt sind, dass sie immer Recht haben. Und die Zuversicht ebenfalls, sorry, nicht zu viel, nicht zu wenig.
Zuversicht und nagender Zweifel, Francis Genevall.
Ja, ich denke, was es braucht jetzt, ist einfach auch eine redliche Aussage darüber, was man will, oder? Also wie die Welt objektiv ist, ob es jetzt aufwärts geht oder abwärts mit der Schweiz, das weiß ja niemand so genau. Aber was wir genau wissen können, ist eigentlich, dass wir sagen, wo wir hinwollen, wie wir, welche Gesellschaft wir haben möchten. Dazu können wir stehen. Darüber kann jeder eigentlich eine klare Aussage machen. Wie es dann in 20 Jahren aussieht, ob es aufwärts oder abwärts gegangen ist, das kann ja niemand wissen.
Sofern der Bürgersinn, das Interesse am Staat, eine Art Citoyenneté vorhanden ist und eine Art Interesse auch an dieser Verfasstheit des Staates, ist das noch vorhanden heute?
Also ich sehe eben eher so wie ein Orgelpunkt in der Schweiz, also so eine Stagnation in Bezug auf Zukunft Schweiz und Projekt Schweiz für die Zukunft. Also wir sind so fast in einem, ob schon sehr viel Geräusch und sehr viel Lärm gemacht wird, sind wir dazu stumm. Und jetzt haben wir die ganze Woche über Herrn Hildebrand gesprochen, aber die wirklich gravierenden Probleme, die wir zu lösen haben in den nächsten 20 Jahren, darüber sollten wir sprechen, oder?
Mir ist das also sehr wichtig, dass auch als Historiker die Zeitachse Richtung Zukunft und Mit dem Fokus auf privat kann ja vielleicht auch private Zukunft gemeint sein, aber es geht hier um gemeinsame Zukunft und es geht, das Wort scheint mir noch wichtig zu sein, um den Projektcharakter von Gesellschaft und von Staat. Und da hat die Schweiz eher etwas Mühe. Zwar in der französischen Schweiz ist Le Projet ist sehr positiv konnotiert, hingegen in der deutschen Schweiz eher etwas skeptischer, vor allem will man dann sogleich drei Stellen hinter dem Komma wissen, wie es rauskommt.
Das Projekt Schweiz am Ende unserer Diskussion. Georg Kreis, Francis Schönewall, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion.
Blocher, Hildebrand und das helvetische Malaise, das war die Debatte in Kontext. Mit dem Historiker Georg Kreis und dem politischen Philosophen Francis Schönewall. Die Fragen stellte Christoph Keller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.